Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17:20 bis 18:20 Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 23. November 2023, gleich dem 2. Asar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi, Israel hat in Gaza nicht alle seine Ziele erreicht. Irans Außenminister trifft palästinensische Widerstandsführer, um Gazakrieg und Waffenstillstand zu besprechen. Israel bricht Kampfpause und bombardiert Gaza trotz Waffenstillstand weiter. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi, Israel hat in Gaza nicht alle seine Ziele erreicht. Präsident Ibrahim Raisi sagte, dass das israelische Regime nicht alle Ziele erreicht habe, die es mit dem Beginn seines anhaltenden Krieges gegen den Gazastreifen angestrebt hatte. Der Regierungschef machte diese Bemerkungen am Mittwoch in einem Interview in Teheran mit Vertretern von 5 arabischsprachigen Fernsehsendern, nämlich Al-Manar aus dem Libanon, Al-Ittijar TV aus dem Irak und den palästinensischen Al-Aqsa TV und Palestine Today sowie dem jemenitischen Sender Al-Masira. Israel hat keines seiner Ziele, Gaza zu besetzen und den Widerstand zu eliminieren, erreicht, sagte er. Raisi bezog sich immer noch auf den vom israelischen Regime geführten Krieg und sagte, was das zionistische Regime getan hat, zeigt, dass es angesichts des palästinensischen Widerstands verzweifelt ist. Raisi beschrieb die Operation der palästinensischen Befreiungsbewegungen gegen das israelische Regime als legitime Verteidigung des palästinensischen Volkes für seine Rechte, die durch seine zunehmende Ungeduld mit der unaufhörlichen Unterdrückung ausgelöst wurde. Eine Nation, deren Heimat usurpiert wird, deren Familienangehörige eingesperrt und gemartert werden und deren Farmen zerstört werden, genießt das Recht auf legitime Selbstverteidigung, unabhängig von logischen Maßstäben, sagte der Präsident. Der Präsident verwies unterdessen auf die Tötung von mehr als 14.500 Palästinensern durch das Regime während des Krieges und sagte, die Tötung von Frauen und Kindern führt nicht zum Sieg. Das Massaker an Frauen und Kindern hat weltweit eine beispiellose Atmosphäre antizionistischen Hasses geschaffen, so Raisi. Irans Außenminister trifft palästinensische Widerstandsführer, um Gazakrieg und Waffenstillstand zu besprechen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat sich mit hochrangigen Vertretern der palästinensischen Hamas und des islamischen Dschihad getroffen und Gespräche über die jüngsten Entwicklungen vor Ort im Gazastreifen sowie über einen 4-tägigen Waffenstillstand in dem Gebiet geführt. Amir Abdollahian hatte am Mittwoch ein Treffen mit Ziadan Nakhallah, dem Generalsekretär der in Gaza ansässigen Bewegung Islamischer Dschihad, Khalil al-Hayya, dem stellvertretenden Leiter des Hamas-Politbüros im Gazastreifen und anderen Beamten der Gruppen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Sie tauschten ihre Standpunkte über die jüngsten Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten und den Waffenstillstand aus. Der führende iranische Diplomat und hochrangige Vertreter des palästinensischen Widerstands diskutierten auch Möglichkeiten zur Verlängerung des Waffenstillstandsabkommens und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für die unterdrückte palästinensische Nation. Die Hamas gab am frühen Mittwochmorgen bekannt, dass sie sich nach konzentrierten und Vermittlungsbemühungen Katars und Ägyptens mit Israel auf einen 4-tägigen humanitären Waffenstillstand geeinigt habe. In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass das Abkommen die Einfahrt von hunderten Hilfslastwagen mit humanitären, hilfs-, medizinischen und Treibstoffgütern in alle Stadtteile des Gazastreifens ermöglichen wird. Der Flugverkehr im Süden des Gazastreifens wird für diesen Zeitraum vollständig eingestellt, im Norden für tägliche 6-Stunden-Intervalle. Darüber hinaus sollen 50 gefangen gehaltene israelische Siedler im Gegenzug für die Freilassung von 150 palästinensischen Frauen und Kindern aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Israel bricht Kampfpause und bombardiert Gaza trotz Waffenstillstand weiter. Israel gab bekannt, dass es kein Ende der Kämpfe im Gazastreifen geben wird, während es den blockierten Gazastreifen weiterhin bombardiert, obwohl es einem viertägigen Waffenstillstand mit der palästinensischen Befreiungsbewegung Hamas zugestimmt hat. Ein ungenannter israelischer Beamter teilte AFP am frühen Donnerstag mit, dass sich der vorübergehende Waffenstillstand und die geplante Freilassung von Gefangenen verzögert hätten und frühestens am Freitag in Kraft treten würden. Die Kommentare des Beamten kamen, nachdem Tzachi Hanegbi, ein Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, erklärt hatte, dass keine der von der Hamas in Gaza festgehaltenen Gefangenen vor Freitag freigelassen würde. Die Freilassung beginnt gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien und nicht vor Freitag, sagte er in einer Erklärung am Mittwochabend und fügte hinzu, dass die Gespräche über den Deal fortgesetzt würden. Hanegbi nannte keinen Grund für die Verzögerung und es war nicht klar, wann Israel eine viertägige Pause bei seinen Angriffen auf Gaza beginnen würde, die voraussichtlich am Donnerstag um 10 Uhr Ortszeit in Kraft treten sollte. Unterdessen hat Israel den Gazastreifen in den Stunden nach der Einigung zwischen den beiden Seiten auf einen Waffenstillstand weiter angegriffen, wobei verschiedene Teile des blockierten Gebiets angegriffen und viele verletzt wurden. Iran verurteilt Ermordung von Journalisten durch Israel, um Berichterstattung über Verbrechen zu stoppen. Der iranische Außenminister gab an, die Ermordung dutzender Journalisten im Gazastreifen und im Südlibanon durch Israel zeige die besondere Rolle, die Reporter bei der Veröffentlichung der Völkermordverbrechen des Regimes spielten. Das Märtyrertum dutzender Journalisten und Kameraleute, darunter zwei hart arbeitende Al-Mayadeen-Reporter, bei den brutalen Angriffen des illegitimen israelischen Regimes in Gaza und im Südlibanon zeigt den Einfluss und die besondere Rolle, die Journalisten dabei spielen, den Völkermord und die Kriegsverbrechen des israelischen Regimes aufzuzeigen und die öffentliche Meinung der Welt zu wecken, schrieb Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch in einem Ex-Beitrag. Der libanesische Nachrichtensender Al-Mayadeen berichtete am Dienstag, dass die israelischen Besatzungstruppen absichtlich zwei Mitglieder ihres Fernsehteams in der Nähe der Stadt Tir Harfa, etwa eine Meile von der Südgrenze entfernt, angegriffen hätten. Am Dienstag teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten mit, dass seit dem 7. Oktober, als Israel den Krieg im Gazastreifen begann, mindestens 53 Journalisten und Medienschaffende getötet wurden. Israel blockiert wesentliche Medienberichterstattung und hält lebensrettende Informationen aus Gaza im Rahmen einer Nachrichtensperre zurück, um seinen westlichen Propagandakrieg zu gewinnen, sagte Sherif Mansour, Programmkoordinator des CPJ für den Nahen Osten und Nordafrika. Oxfam, Waffenstillstand im Gazastreifen ist nicht mehr als eine Pause in immensem Leid. Die in London ansässige Wohltätigkeitsorganisation Oxfam hat einen viertägigen Waffenstillstand im verheerenden Krieg des israelischen Regimes im Gazastreifen begrüßt, bezeichnet ihn jedoch als unverhältnismäßig, unzureichend für das Leid, das die Militäroffensive den Palästinensern zugefügt hat. Die Organisation gab dies am Mittwoch bekannt, nachdem die in Gaza ansässige palästinensische Befreiungsbewegung Hamas die Vereinbarung bekannt gegeben hatte. Das Abkommen, so die Hamas, würde die Einfahrt von Lastkraftwagen für humanitäre, medizinische und Treibstoffhilfe in den Küstenstreifen ermöglichen und außerdem den israelischen Flugverkehr im nördlichen Gazastreifen auf 6 Stunden am Tag beschränken. Die Wohltätigkeitsorganisation nannte die Pause eine willkommene Abwechslung, aber nicht mehr. Die nächsten 4 Tage werden von einer verzweifelten Nothilfe verschlungen, die nur sehr begrenzte Linderung bieten kann, die dem Ausmaß des Leids und der Zerstörung nicht gewachsen ist und letztendlich keine Nachhaltigkeit aufweist. Dies heißt ein Pflaster, das nach 4 Tagen von einer blutenden Wunde abgerissen wird, hieß es. Es gibt keine Pausen, die lang genug sind, keine Korridore, die breit genug sind oder andere Optionen, um Hilfe zu leisten, die kreativ genug ist, um das Leid von 2 Millionen Menschen, die Zerstörung von Gaza und den Verlust unschuldiger Leben zu lindern. Ebenfalls am Mittwoch stellte die Hamas fest, dass bislang bis zu 14.532 Palästinenser getötet wurden, darunter rund 6.000 Kinder. Etwa 7.000 Menschen würden in Gaza immer noch vermisst, etwa 4.700 davon seien Kinder und Frauen, teilte die Bewegung mit und fügte hinzu, dass mehr als 60% der Gebäude im Gazastreifen durch die anhaltenden israelischen Bombenangriffe beschädigt worden seien. Die Wohltätigkeitsorganisation beschrieb die einzige Lösung für die entsetzliche Situation in Gaza als ein Ende dieses schrecklichen Blutvergießens. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 10 Grad und Badr Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hojata Ashrafzadeh mit dem Titel Atreto, das heißt Deine Duft.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسم و نظر اسیر گریه هاشه، با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم هنوز بیقرارم، بارونا بگو هوا ما داشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم، هوای تو که دیگه از سرم نمیره، هر کی شنیده قصه‌م دلش بگو کجا برم نبینم دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره، میترسم از روزی که برگردی نباشم، بین همین مردم ولی دور از تو باشم، حتی اگه دنیا فراموشی بگیره، تنهاییامو بعد تو یادش نمیره، ای تو منو این گریه از پا در میاره، کی مثل من این دوریو طاقت میاره،
شهر خیسه
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Freunde, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge dieser Sendereihe. In diesem Teil geht es noch einmal um die Person und Denkweise von Khwaja Abdullah Ansari, des bekannten iranischen Mystikers, Koranexegeten, Hadith-Kenners und Literaten, der im 11. Jahrhundert nach Christus, 5. Jahrhundert nach der Hijra, gelebt hat. Wir haben aus dem Leben von Khwaja Abdullah Ansari berichtet und ebenso über seine Werke und seinen Stil gesprochen. Das bekannteste seiner Werke ist der Munajat-Name. Wir können nicht alle seine Werke vorstellen, aber um Ihnen einen Eindruck von der Denkweise dieses Mystikers und Gelehrten zu Themen wie Armut und Reichtum, Wissen, Gotteswissen und Gottvertrauen zu geben, stützen wir uns nachstehend auf ein weiteres Werk von ihm. Das Thema Fakr und Ghana, Armut und Reichtum, kommt in der iranischen Literatur, insbesondere in den mystischen Werken, immer wieder vor. Das persische Wort Fakr bedeutet Besitzlosigkeit und Bedürftigkeit und Ghana bedeutet Reichtum und Bedürfnislosigkeit. In den Augen der Mystiker ist nur Gott reich im Sinne von Bedürfnislosigkeit, während der Reichtum der Menschengeschöpfe im inneren Reichtum besteht. Der innere Reichtum ist eine Stufe, auf der sich der Diener Gottes von der Welt und allen ihren Bewohnern unabhängig sieht und wo er, da er zur Wahrheit gefunden hat, ausschließlich Gott zugewandt ist. In seinem Werk Sad Meidan, 100 Schauplätze, stützt sich der Mystiker Abdullah Ansari auf den Vers 8 der Sure 93, Duha, im Heiligen Koran. Und dich, o Prophet, hat Gott arm gefunden und reich gemacht. Er versteht das Wort Ghana, von dem das Wort Aghna in diesem abgeleitet ist, als Reichtum in dreierlei Sinne und unterscheidet nach materiellem Reichtum, einem reichen Ich und einem reichen Herz. Die Allgemeinheit versteht unter materiellem Reichtum üblicherweise, dass jemand sehr viel materielle Dinge besitzt. Aber die Mystiker sind der Überzeugung, dass gerade großer Vermögensbesitz die Verdorbenheit und den Gott ungehorsam begünstigen und daher schließen sie die Augen vor den weltlichen Abhängigkeiten und Interessen wie Vermögen und soziale Positionen. Khwaja Abdullah ist davon überzeugt, dass selbst ein Vermögen, welches auf dem religiös zulässigen Wege halal erworben wurde, ein Übel darstellt. Daher mahnt er diejenigen, die den Pfad der Wahrheit gehen, keinen Besitz anzuhäufen und sich nicht diesem Übel auszuliefern. Aus der Sicht von Khwaja Abdullah ist die zweite Art von Reichtum die Bedürfnislosigkeit des Ichs. Die Menschen sollen diese Bedürfnislosigkeit anstreben. Der hartnäckigste Schleier, der den Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit und zu Gott behindert, ist nämlich durch die Beachtung des Ichs und seine Befolgung gegeben. Es ist typisch für das Ich, dass es den Menschen verlockt, und es ist klar, dass jemand, der seinem Ich folgt, keinen Schritt unternimmt, um Gott zufriedenzustellen. In den Augen von Khwaja Abdullah Ansari besteht daher der Reichtum des Ichs darin, dass der Mensch sich nicht mehr von seinem Ich, sondern von Gott abhängig fühlt. Wenn der Wanderer auf dem Pfade Gottes diese Bedürfnislosigkeit gegenüber dem Ich erreicht hat, braucht er keinen weltlichen Gewinn und Nutzen mehr. Dann hofft er nur noch, seinen Herrn zu erreichen. Hat sich der Mystiker aus der Abhängigkeit von materiellem Besitz und der Ich-Abhängigkeit befreit, erfüllt er laut Khwaja Abdullah die beiden Voraussetzungen für die dritte Art von Reichtum, den Reichtum des Herzens. Ein frommer Wanderer, der sich nicht mehr auf Besitz und das Ich angewiesen fühlt und dadurch reich wurde, dessen Herz ist in Wahrheit reich und bedürfnislos geworden. Das Herz dieses Wanderers, Salik, auf dem Pfad Gottes, braucht nichts und niemanden auf der Welt, denn es hat zu Gott gefunden. Mit den Worten von Khwaja Abdullah Ansari erreicht der Gottesdiener dank dieses Reichtums des Herzens innere Ruhe, eine Ruhe, die über die Weite von 7 Himmeln und Erden hinausreicht. Die Armut bildet im allgemeinen Sinne das Gegenteil zum Reichtum, aber in der Mystik bedeutet Armut, Darvishi, die Abhängigkeit von Gott, dem Allmächtigen. Armut bedeutet in der Mystik die Bedürftigkeit gegenüber Gott. Der Mystiker hängt nicht an den weltlichen Dingen und fühlt sich nicht auf sie, sondern nur noch auf Gott angewiesen. Durch Erreichung der Stufe der Bedürftiglosigkeit und Unabhängigkeit von den weltlichen Dingen erlebt er die Stufe Fana für Allah, der Entfernung in Gott. Dies ist die Stufe wahren Reichtums. Einige Mystiker sagen, man brauche, um die Stufen auf dem Weg zu Gott hochzusteigen, Wissen als Reiseproviant. Sie sagen, wenn einige Salikin, spirituelle Wanderer, vom richtigen Weg abgeraten, liegt es an ihrer Unwissenheit. Sie treten ohne die mystischen Grundsätze, den Weg und seine Sitten zu kennen, den Pfad an und begehen daher in der Mehrheit Irrtümer. Khwaja Abdullah Ansari sagt, auch wenn Wissen für den Mystiker eine Fessel darstellt, so ist er noch ein Mystiker ohne Wissen, nicht mehr als ein Teufel. Laut Khwaja Abdullah Ansari ist Unwissenheit für den Mystiker ein Gift, welches ihn auf dem Pfad zu Gott niederstreckt. Wissen betrachtet er dahingegen als Mittel zur Beleuchtung des Weges. Er sagt aber auch, dass es nicht genügt, wenn ein Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit Wissen anhäuft. Vielmehr betont er, dass Wissen mit Gottwissen und Erkenntnis einhergehen muss. Das Gottwissen und die Erkenntnis betrachtet er als die Seele des Wissens und kritisiert ein Wissen, dem Gottwissen und Gotterkenntnis fehlt. Das Wissen ist für den Mystiker Abdullah Ansari eine Leuchte, die den Weg des Mystikers erhält, und das Gottwissen und Erkenntnis ist die Leiter, auf der er emporsteigt und sich vervollkommnet. Khwaja Abdullah sagt, dass der Wanderer auf dem Pfad zu Gott nicht beim Wissen stehen bleiben darf, sondern das Wissen nutzen muss, um an die Erkenntnis und das Wissen über die Wahrheit zu gelangen. Die Wanderung zur absoluten Wahrheit ist wie eine Leiter, auf der der Wanderer mit Hilfe von Wissen und Gottes Wissen und Erkenntnis Stufe für Stufe höher steigt, bis er Gott begegnet. Ein weiterer wichtiger Gegenstand ist bei Khoja Abdullah Ansari das Vertrauen in Gott, Tawakkul. Tawakkul bedeutet laut dem mehrbändigen Wörterbuch von Dehrodin jemanden vertrauen, sich auf jemanden stützen und die eigene Unfähigkeit eingestehen. Aber in der Terminologie der Mystiker bedeutet es noch etwas anderes. Es bedeutet, eine Angelegenheit jemanden überlassen, dem man vertraut und der stark ist. In der Mystik ist Tawakkul eine sehr hohe Stufe, die nicht jeder erreicht. Auf dieser Stufe vertraut jemand so sehr in Gott, dass er sich von jedem anderen loslöst. Noch höher kommt in den Augen von Khoja Abdullah die Stufe des Taslim zu stehen. Auf der Stufe von Tawakkul überlässt der Mystiker alle Angelegenheiten Gott, während er auf der Stufe des Taslim, der Ergebung, sich selber Gott überlässt. Gemäß Khoja Abdullah Ansari hat der Gottesdiener aber bereits eine hohe Stufe erreicht, wenn er alle seine Angelegenheiten Gott überlässt, wie seinen Glauben und seinen Lebensunterhalt und die Erwiderung schlechter Taten von anderen. Dann hat er nämlich einen schweren Weg hinter sich gebracht und bereits viele Stufen bestiegen. Khoja Abdullah Ansari sieht im Gottvertrauen eine Stufe für die Allgemeinheit und in der Stufe Taslim die Stufe, die nur besondere Gottesdiener erreichen. Mit Allgemeinheit meint er die Anhänger der Mystik, die auf ihrem langen Weg zur Wahrheit Härten auf sich nehmen und viele Stufen weiterkommen müssen, wobei Tawakkul eine dieser Stufen ist. Die Ergebung, Taslim, ist die Stufe der Gottliebenden, die das Glück fanden, spirituell ihrem Schöpfer und Herrn nahegekommen zu sein und ihm zu begegnen. Wasle. Der Wanderer, der die Ebene des Gottvertrauens erreicht hat, ist in den Augen von Ansari noch unterwegs, denn er hat Gott nur seine Angelegenheiten und nicht sich selber und sein Schicksal überlassen. Aber jemand, der die Ebene der Ergebung erreicht hat, der hat akzeptiert, dass Gott der Allmächtige immer Gutes für ihn will. Er hat innere Ruhe erreicht. Er hat sich selber Gott überlassen und ist seinem Willen gegenüber ergeben. Er glaubt daran, dass das, was Gott für seine Diener bestimmt, immer gut für sie ist, auch wenn es in den Augen der Menschen zu ihrem Nachteil zu sein scheint. Damit beenden wir unsere Ausführungen über den iranischen Mystiker Abdullah Ansari. Beim nächsten Mal werden wir uns dem iranischen Dichter Nizami zuwenden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Abdul Husseini mit dem Titel Mihane Hezar Pahlevan, auf Deutsch Heimat tausende Helden.
پرچم و وطن به خاک پوریا و تهمتن به سرزمین ماه و آفتاب به صبح پرفروغ انقلاب به میهن هزار پهلوان درود بیکران درود بیکران
وحدت و فرید سرخوش از یقین در بهار دین ما روانه ای لشکر خدا عاشق و رها مثل رودها بیکرانه‌ای بخوان سرود به عزیز هموطن برای ما شدن تو هم قدم بزن
رسید موسم خروش ما
خروش ما
سپرده شد علم به دوش ما در بهار در
جهان پر از امید و آرزو، زمین در انتظار روی او، بیقرار
وحدت آفرین، سرخوش از یقین، در بهار نیم ما روانه ایم، لشکر خدا عاشق و رها، مثل رودها بیقرانه ایم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang.
In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe vor. Das israelische Regime, das auf der Grundlage von Gewalt und Besatzung errichtet wurde, hat umfangreiche Militär- und Sicherheitsorganisationen aufgestellt, um diese illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher steht die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur ganz oben auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger dieses Regimes, und die Israelis widmen ihr mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten mehr Aufmerksamkeit als anderen Sektoren. In der vorherigen Sendung haben wir über die Ziele des israelischen Regimes bei der Bildung verschiedener Militäreinheiten und Abteilungen gesprochen und gesagt, dass die Israelis verschiedene Streit- und Spionageterroreinheiten einsetzen, um ihre Besatzung zu stabilisieren. In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Waffe vor. Die Shaldak-Einheit oder 5101 Einheit ist eine Kommandoeinheit der Luftwaffe des israelischen Regimes, die unter dem Kommando von Spezialeinheiten der Luftwaffe dieses Regimes steht. Da es der Bodentruppe des israelischen Regimes trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, ihre Schwächen in den verschiedenen Phasen des Krieges mit dem Widerstand zu verbessern und sie als Achillesferse der israelischen Armee bekannt geworden ist, investieren die Israelis viel in ihre Luftwaffe. Daher wurde die Shaldak-Einheit 1974 nach den Niederlagen gebildet, die der israelischen Armee im Krieg mit den Arabern im Oktober 1973 einfuhr. Der Zweck der Bildung dieser Einheit bestand darin, die Macht der israelischen Luftwaffe im Bereich der Kommandoeinheiten und der Informationsbeschaffung zu erhöhen. Der Gründer der Shaldak-Einheit und ihr erster Kommandeur war Muki Betzer, der über besondere Kenntnisse in Fallschirmpatrouillen verfügte und außerdem Kommandeur einer Geheimbrigade im Hauptquartier der israelischen Armee war. Diese Einheit steht unter der besonderen Unterstützung und Aufmerksamkeit des Leiters der Operationsabteilung der israelischen Luftwaffe. Die Shaldak-Einheit operierte zunächst als Reservebataillon der Hauptpatrouille der Sayerat Matkal-Einheit und war als Air Force Missions Bataillon bekannt. Im Januar 1977 wurde auf Befehl von Rafael Eitan, dem damaligen Stabschef der israelischen Armee, beschlossen, die Shaldak-Einheit von einem Reservebataillon in eine reguläre Einheit umzuwandeln, und die Mitglieder der israelischen Armee schlossen sich von der Patrouille des Armeehauptquartiers der Shaldak-Einheit an. Die Uniform der Shaldak-Einheit besteht aus einer speziellen Fallschirmjägerhose, einem normalen Hemd mit roter Mütze und roten Militärstiefeln ohne Abzeichen und ohne das Dienstgradabzeichen. Eine weitere Sache, die die Mitglieder der Schardag-Einheit von anderen Soldaten unterscheidet, ist ihre persönliche Waffe, die Angriffswaffe Taver. Das IWI Taver ist ein Bullpup-Sturmgewehr, das sowohl im halbautomatischen als auch im vollautomatischen Modus feuert. Der wichtige Vorteil dieser Waffe wird die Möglichkeit sein, zwischen zwei halbautomatischen und vollautomatischen Schussmodi zu wählen. Taver kann auch am orangenfarbenen Werfer befestigt werden. Die Rekrutierung von Personen in der Schardag-Einheit erfolgte zunächst im Rahmen der Rekrutierung von Fallschirmjägern, doch nach und nach wurde diese Einheit zu einer Spezialeinheit der israelischen Luftwaffe und dann wurde entsprechend auch ihre Aufgaben geändert. Zu den wichtigsten Operationen der Schardag-Einheit gehören die Überstellung von Juden aus Äthiopien in das besetzte Palästina, die Entfernung von Beamten des Mossad-Spionagedienstes aus dem Sudan nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten des Landes Jafar al-Nimri im April 1985 und die Teilnahme am Ersten Libanonkrieg 1982, Teilnahme an der Mordaktion auf al-Fawzi Jamal Abdul-Razzaq, einem der Kommandeure der Fatah-Bewegung im Gazastreifen im November 2000. Die Special Tactics Rescue Unit 669, der volle Name des Kampfretterverbandes der israelischen Streitkräfte Israel Defense Forces, IDF, ist eine der anderen Einheiten, die der Luftwaffe des israelischen Regimes angeschlossen sind und ist für Combat Search and Rescue, CSAR-Missionen zuständig. Sie gilt als eine ihrer Spezialeinheiten unter dem Kommando von Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe. Das ständige Hauptquartier dieser Einheit befindet sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof im Südosten von Tel Aviv und ihr Motto lautet »Grünäugige schwarze Katze«. Aus diesem Grund wird diese Einheit manchmal auch Katzeneinheit genannt. Die Rettungseinheit führt ständig Rettungseinsätze für Menschen in schwierigen Situationen durch. Dazu gehört die Behandlung von Verletzten in Notsituationen, ihre Rettung und ihr Transport in Krankenhäuser. Auch die zahlreichen Schulungen, die die Mitglieder dieser Einheit erhalten, spiegeln sich unmittelbar in ihren Aktivitäten wider. Das Logo der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit der israelischen Armee ist das Bild einer Katze mit grünen Augen. Und die dieser Einheit zugewiesene Nummer ist 669. Die oben genannte Einheit wurde 1974 gegründet, als zwei Phantom-Flugzeuge über dem Meer kollidierten und es zu einem schrecklichen Unfall kam, bei dem 4 Besatzungsmitglieder der beiden Flugzeuge, darunter der Kommandeur des israelischen Regimes, ertranken. Nach diesem Vorfall verspürte das Luftwaffenkommando des israelischen Regimes die Notwendigkeit, eine Rettungseinheit zu bilden. Nach dem Bericht des Untersuchungsausschusses zu diesem Vorfall wurde beschlossen, eine Spezialeinheit zur Rettung von Piloten und ihren Begleitern, die mit Privatflugzeugen verkehren, einzurichten und ihnen auch Sprung- und Fluchtkurse zu geben. In diesem Zusammenhang schlug der Generalstab des israelischen Regimes vor, die Verantwortung für Rettung und Hilfe zwischen den Fallschirmjägern der Luftwaffe und der Marine aufzuteilen. Doch auf Drängen von Benny Pellet, dem damaligen Kommandeur der israelischen Luftwaffe, wurde beschlossen, eine unabhängige Spezialeinheit für Rettungseinsätze in der Luftwaffe einzurichten. Zur gleichen Zeit, also im Januar 1974, begannen die Schritte zur Gründung der 669 Air Rescue Special Unit. Die Gründer dieser Einheit waren zwei Luftwaffenkommandeure namens Yoram Shachar und Avner Ilnai, die an der Rettung beteiligt waren und über Fachwissen verfügten. Im April 1974 versammelte sich die erste Gruppe von Soldaten des israelischen Regimes auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof. Die meisten von ihnen waren Marinesoldaten. Diese Soldaten absolvierten ihre erste Ausbildungszeit unter der Aufsicht von General Avner Ilnai. Und im Dezember desselben Jahres wurde die Bildung einer Einsatzeinheit bekannt gegeben, die zunächst nur 12 Soldaten umfasste. 1978 schloss sich ihr dann die Einheit 386 Air Evacuation an, zu der ein Team aus Ärzten und Krankenschwestern gehörte. Und schließlich wurde 1977 eine neue Einheit mit dem Namen die Special Tactics Rescue Unit 669 gebildet. Zum ersten Mal starteten die Kräfte dieser Einheit bei einem Brandvorfall im Südlibanon, eine Rettungsaktion, um die Kräfte der Terrorbrigade Golani, Golani-Brigade, zu retten. Seit 2004 wurde die Verantwortung dieser Einheit erweitert und umfasst Suchaktionen nach vermissten Personen. Ab 2006 wurde der Name dieser Einheit in Luftrettung und Evakuierung geändert. Die Ausbildung in dieser Einheit dauert etwa 1,5 Jahre und umfasst Ausbildungen in Fallschirmspringen, Militärkrankenpflege und Gruppenführung. Darüber hinaus gibt es auch eine spezielle Phase dieser Ausbildung, die Fallschirmlandung, Tauch- und Fluchtkurse, Hubschrauberausbildung, Rettungs- und Rettungseinsätze unter allen Bedingungen auf See, in der Luft, an Land, in den Bergen, auf Schiffen und so weiter umfasst. Darüber hinaus müssen diejenigen, die als Besatzungsmitglieder in den Spezialflugzeugen der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit eingesetzt werden, auch Schulungen für Fallschirmlandungen und Fluchteinsätze absolvieren. Diese Einheit nutzt Kampfhubschrauber der Luftwaffe, Black Hawk 60 und Sea Stallion Flugzeuge. Die Luftrettungs- und Evakuierungseinheit besteht aus mehreren Abteilungen, wie der Rettungsabteilung, zu der Rettungs- und Rettungskräfte gehören, oder die Evakuierungsabteilung, zu der Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern gehören. Außerdem gibt es in dieser Einheit eine technische Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Wartung von Geräten befasst. Damit schließen wir den 6. Teil der Beitragsserie Terror-Schwadronen in der israelischen Armee ab und sagen Ihnen alles erdenklich Gute bis zur nächsten Sendung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.